SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie. Hiesige Wälder als Klimaschützer. Die Wälder Europas könnten noch mehr CO2 aufnehmen als bisher bekannt. Mehr illegale Einwanderer, mehr Zurückgewiesene. Die neuesten Zahlen des Schweizer Grenzwachtkorps im Detail. Dann, vor über 60 Jahren gründete Max Eiselin sein Geschäft für Bergsportartikel.
Ich hatte damals noch kein Ladevermögen, sondern mir das in der elterlichen Wohnung hat mir das erledigt.
Über Jahrzehnte war Eiselin Sport seither unter Bergsteigern ein Begriff. Doch jetzt schließt der letzte Laden. Auf- und Abstiege des Max Eiselin in unserem Porträt. Und erleichterte Einbürgerung für junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation, ja oder nein? Die Abstimmungskontroverse bei uns um eins. Im Studio sind Brigitte Kramer und Dominik Rolli mit den Nachrichten.
Um den CO2-Ausstoß bis 2030 wie geplant um 40% zu senken, sollte die EU auf eine bessere Waldbewirtschaftung setzen. Diesen Schluss legt zumindest eine Studie niederländischer Forscher nahe. Derzeit gehen Wissenschaftler davon aus, dass die Wälder Europas etwa 13% des hiesigen CO2-Ausstoßes kompensieren. Dieser Anteil könnte auf 20% erhöht werden, heißt es nun in der Studie. Jetzt sei auch die Politik gefragt, die klimafreundliche Waldbewirtschaftung auf breiter Basis durchzusetzen. Die Anti-Lobby-Regeln für ehemalige EU-Politiker sind zu lasch. Zu dieser Einschätzung kommt Transparency International. Die Auflagen für den Wechsel von EU-Beamten und Politikern in die Wirtschaft seien unzureichend, heißt es in einem Bericht der Nichtregierungsorganisation. Viele ehemalige EU-Politiker gingen jetzt Tätigkeiten nach, bei denen Interessenkonflikte nicht ausgeschlossen werden könnten. Für EU-Abgeordnete gäbe es keinerlei Auflagen, wenn sie etwa aus dem Amt ausscheiden und in den Lobbyismus wechseln, heißt es weiter. Ein Staat darf einem Terrorunterstützer das Asyl verweigern. Zu diesem Schluss ist der Europäische Gerichtshof gelangt. Es ging um einen Mann aus Marokko, der in Belgien als Mitglied einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden war. Er hatte unter anderem mit Pässen geholfen, Freiwillige in den Irak zu schleusen. Später beantragte er in Belgien Asyl. Der Gerichtshof befand nun, EU-Staaten könnten Flüchtlinge auch ablehnen, wenn diese nicht selber terroristische Taten begangen hätten, sondern lediglich Personen ausrüsteten, die terroristische Handlungen begehen oder planen. Im vergangenen Jahr ist die Wirtschaft in den 28 EU-Staaten um 1,9% gewachsen. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Europäische Statistikamt publizierte. In den 19 Staaten mit dem Euro als Währung habe das Wachstum 1,7% betragen. Im Euroraum sei die Zahl der Arbeitslosen gesunken. Ende Dezember waren laut Eurostat knapp 15,6 Millionen Personen arbeitslos gemeldet. Die Quote betrug damit 9,6%. In der Schweiz dürfen homosexuelle Männer von Juli an Blut spenden. Bedingung ist allerdings, dass sie in den letzten 12 Monaten vor der Blutspende keinen Sex mit anderen Männern gehabt haben. Die Aufsichtsbehörde Swissmedic hat eine entsprechende Bewilligung erteilt, wie die Organisation Blutspende SRK Schweiz mitteilte. Seit dem Aufkommen von AIDS durften Männer kein Blut mehr spenden, wenn sie ab 1977 Sex mit anderen Männern gehabt hatten. Nicht übertragbare Krankheiten wie Krebs, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen seien eine Herausforderung für die Gesellschaft, vor allem finanziell. Sie machten 80% der Gesundheitskosten aus. Das sagte Gesundheitsminister Alain Berset an der 4. Konferenz Gesundheit 2020 in Bern. Die Hälfte dieser Krankheiten ließe sich durch einen gesunden Lebensstil vermeiden oder verzögern. Gesundheit 2020 hat zum Ziel, den Austausch zwischen Bund, Kantonen und weiteren Akteuren des Gesundheitswesens zu fördern. Unter anderem soll die Prävention chronischer Krankheiten verbessert werden. Fast jede zweite Person, die in der Stadt Zürich wohnt, verfügt über einen Hochschulabschluss. Der Anteil der Erwachsenen mit einem sogenannten tertiären Bildungsabschluss sei zwischen 1970 und 2015 um 9% gestiegen. Momentan liege er bei 47%, teilt die Stadt Zürich mit. Zürich liegt damit vor Genf, Bern, Basel und St. Gallen und auch über dem Schweizer Durchschnitt von 29%. Die Zahlen zeigen weiter, besonders Jüngere verfügen häufig über einen Fachhochschul- oder Universitätsabschluss. Das Kinderhilfswerk der UNO braucht immer mehr Geld, um den über 48 Millionen notleidenden Kindern weltweit zu helfen. In seinem diesjährigen Nothilfeaufruf bittet UNICEF die Weltgemeinschaft um Spenden von insgesamt 3,3 Milliarden Dollar. Das ist einer der größten Spendenaufrufe in der Geschichte des Hilfswerks. Alleine um Kindern im Syrien-Konflikt zu helfen, würden 1,4 Milliarden Dollar benötigt. Zudem drohten Millionen Kinder dieses Jahr schwer unterernährt zu sein, dies vor allem im Bürgerkriegsland Jemen und im Nordosten Nigerias, wo Islamisten um die Vormacht kämpfen. Das Wetter. Heute ist es meist bewölkt und es regnet immer wieder. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1200 und 1700 Metern. Morgen ist es zunächst im Osten noch nass, aus Westen wird es wieder freundlicher. Im Süden fällt nur wenig Regen und die Sonne zeigt sich, vor allem morgen zeitweise. Die Temperatur liegt zwischen 4 und 8 Grad.
Wälder sind Klimaschützer. Bäume nehmen aus der Luft CO2 auf und geben Sauerstoff ab. Zudem kühlen Wälder die Luft, wirken wie große Klimaanlagen. Im Fokus standen bis jetzt vor allem die tropischen Regenwälder. Nun zeigt aber eine Studie holländischer Forscher, dass auch unsere Wälder, die Wälder Europas, eine noch zentralere Rolle spielen könnten. Anita von Mond von der SRF Wissenschaftsredaktion. Inwiefern?
Die Forscher der holländischen Universität Wageningen haben diese Studie gemacht. Die betonen zunächst einmal, dass die europäischen Wälder rund 13% aller Treibhausgasemissionen der EU aus der Luft holen und einlagern in ihrem Holz, Jahr für Jahr schon heute. Das wissen Experten und entsprechende Maßnahmen sind auch schon eingeflossen in die bisherige Klimapolitik. Neu zeigen jetzt aber die holländischen Forscher um Gert Nabuurs, dass man diese klimaschonende Wirkung der europäischen Wälder noch steigern könnte. Bis zum Jahr 2030 könnten die europäischen Wälder bis zu 20% der gesamten EU-Treibhausgasemissionen speichern.
Und wie konkret könnte man diesen Wert denn steigern? Könnte man erreichen, dass die Wälder noch mehr CO2 kompensieren?
Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen, je nach Gegend, sieht das etwas anders aus. Climate Smart Forestry nennen die Forscher das, also klimaschlaue Forstwirtschaft. Das beginnt mit dem Pflanzen von neuen Wäldern, für die kleinräumige Schweiz nicht sinnvoll, aber Deutschland zum Beispiel will neue Wälder pflanzen für den Klimaschutz in Zukunft. Dann sollte man auch die richtigen, also klimaangepasste Wälder und Bäume pflanzen und auch die richtigen abholzen. Alte, gesunde Bäume sollte man stehen lassen, denn die haben viel CO2 eingelagert. Wenn man deren Holz verbrennt, gelangt viel vom klimaerwärmenden CO2-Gas an die Luft und das ist natürlich kontraproduktiv. Daher sollte man in der Schweiz alten, gesunden Wald in den Alpen noch besser schützen als bisher, raten holländische Forscher, um Gert Nabuurs. Und sinnvoll wäre es auch, noch mehr mit Holz zu bauen, damit CO2 möglichst lang gespeichert bleibt und auch CO2-intensive Baumaterialien wie Beton und Stahl vermehrt durch Holz zu ersetzen.
In der Klimadebatte spielt die Rolle der Wälder bereits heute eine Rolle. Wie könnten die neuen Erkenntnisse in die Diskussion einfließen?
Ja, die fließen schon ein. Also jetzt bei der Umsetzung der Klimaziele von Paris für die Zeit 2020 bis 2030, die ist jetzt in Gang. Da ist Wald als CO2-Speicher in der EU anrechenbar. In der Schweiz wird es nicht anders sein. Also wenn ein Land entsprechende neue Maßnahmen plant, darf es die anrechnen, was für waldreiche Länder wie Schweden, Finnland, Österreich oder Polen attraktiv ist.
Aber ist es überhaupt sinnvoll, die ausgleichende Wirkung des Waldes stärker zu gewichten? Könnte das nicht auch dazu animieren, die Ursachen der Klimaerwärmung zu vernachlässigen, nämlich weniger CO2 zu produzieren?
da besteht tatsächlich ein gewisses Risiko. Der Klimaspezialist Gerdner Bürs berät immer mal wieder die EU und er sagte mir, wegen dieses Risikos habe die EU die Anrechenbarkeit von Waldmaßnahmen zum Klimaschutz eingegrenzt auf 3,5% der Emissionen eines Landes, was ein kleiner Anteil ist. Also die großen Aufgaben beim Klimaschutz, weniger CO2-Ausstoß, mehr Energieeffizienz, Förderung von Alternativenergien und so weiter, diese Aufgaben nehmen uns die Wälder auch in Zukunft nicht ab.
Danke für diese Einschätzungen, Anita Vonmond von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Wenn EU-Abgeordnete in die Privatwirtschaft wechseln, es sind viele, zeigt eine neue Studie, und kann heikel sein. Dann, wenn die Romandie ausschert, in der Westschweiz sind viele Linke für den Straßenfonds NAF und politisieren damit an der Parteilinie vorbei. Und
das, meine Damen und Herren, ist der Vödli-Blutte Wahnsinn. Der 18. Grand Slam-Titel für Federer und niemand hat ihm das zugetraut. Niemand!
Wir lassen das Wichtigste dieses Januars nochmals ertönen. Die Worte des Monats, kurz vor eins. Die Zahl der Migranten, die illegal in die Schweiz eingereist sind, ist im letzten Jahr stark angestiegen. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Grenzwachtkurs. Viele dieser Leute konnten oder wollten aber nicht in der Schweiz bleiben. Inlandredaktor Elmar Plotzer weiß mehr.
Die Bilder von Bahnhöfen und Parks in Como und Mailand, wo viele Flüchtlinge notdürftig kampieren mussten, sie waren im letzten Sommer sehr präsent. Und so erstaunt es nicht, dass viele dieser Menschen versuchten, weiterzureisen. Fast 50'000 Mal hat das Schweizer Grenzwachtkorps im letzten Jahr eine illegale Einreise in die Schweiz registriert. Diese Zahl bezieht sich nicht auf die Anzahl der Personen, sondern auf die Anzahl der Fälle. Denn einige Personen haben wahrscheinlich mehrmals versucht, einzureisen. Ein großer Teil der aufgegriffenen Personen kam aus afrikanischen Ländern wie Eritrea, Gambia, Guinea, Nigeria, Äthiopien und Somalia. Am deutlichsten war diese Einwanderung an der Tessiner Südgrenze zu spüren, wo viele Migranten per Bahn von Italien her anreisten. Einen Anstieg verzeichnete man aber auch in Brieg, wo Nachtzüge aus Italien ankommen. Verglichen mit den Vorjahreszahlen gab es 2016 einen deutlichen Anstieg bei den illegalen Einreisen, wie die Zahlen des Grenzwachtkorps belegen. Allerdings ist gleichzeitig auch die Zahl der Rückweisungen stark angestiegen. 27'000 Mal haben die Grenzwächter eine Rückweisung an der Grenze vorgenommen. Eine Rückweisung findet etwa dann statt, wenn ein illegal Eingereister in der Schweiz gar kein Asylgesuch stellt. Oder wenn er weiterreisen will, zum Beispiel nach Deutschland oder Skandinavien. In solchen Fällen gilt das Rückübernahmeabkommen mit Italien. Dieses gelte es konsequent umzusetzen, hieß es von Behördenseite in den letzten Monaten immer wieder. Hilfswerke hatten allerdings immer wieder kritisiert, die Grenzwächter gingen bisweilen zu restriktiv vor. Zum Teil gäbe es auch Kommunikationsprobleme zwischen Grenzwächtern und den aufgegriffenen Migranten. Behördenvertreter haben diese Kritik stets zurückgewiesen.
Nach ihrer Arbeit für die EU finden EU-Kommissions- oder Ratsmitglieder häufig eine Aufgabe in einer Lobbyorganisation oder in der Privatwirtschaft. Prominentestes Beispiel ist der ehemalige Kommissionspräsident Barroso, der zur Privatbank Goldman Sachs gewechselt hat. Eine Studie von Transparency International zeigt, fast jeder dritte EU-Parlamentarier und gar jedes zweite Kommissionsmitglied hat so die Seiten gewechselt. Das kann die Zusammenarbeit erleichtern, aber auch zu heiklen Interessenkonflikten führen. Oliver Washington in Brüssel. Wann ist ein solcher Wechsel problematisch?
Stellen Sie sich vor, ein früherer Kommissar oder eine frühere EU-Parlamentarierin eignet sich während der Zeit bei der EU Wissen an, legt sich auch ein Netzwerk zu und dann wechselt er oder sie zu einem Unternehmen und kann dort dieses Wissen oder auch dieses Netzwerk abrufen, darauf zurückgreifen. Die Folge: Das Unternehmen hat dank diesem Wissen, dank diesem Netzwerk einen Vorteil gegenüber Konkurrenten, das ist das eine. Und das andere, das Bild, das eben durch solche Wechsel abgegeben wird, es kann leicht der Eindruck entstehen, dass die EU und die mächtigen Konzerne alle unter einer Decke stecken. Und spätestens seit Donald Trump wissen wir, dass damit bestens Stimmung gemacht werden kann gegen das sogenannte Establishment und dass das eben bei vielen Menschen auch gut ankommt.
Und haben die vielen EU-Abgeordneten und Kommissare tatsächlich in Positionen gewechselt, die zu solchen Konflikten führen?
Also die Leute von Transparency International, sie wissen nicht bei allen ganz genau, welche Positionen sie dann beim neuen Arbeitgeber einnehmen. Barroso haben sie aber erwähnt und darüber hinaus erwähnen sie verschiedene Beispiele von EU-Parlamentariern. Ich erwähne zwei. Zum Beispiel Holger Kramer, ein früherer deutscher Liberaler, saß während 10 Jahren im EU-Parlament, hat sich dort intensiv mit Abgaswerten für Autos beschäftigt. Nun ist er Lobbyist für Opel. Oder auch Sharon Bowles, eine Liberale aus Großbritannien. Sie präsidierte den Wirtschafts- und Finanzausschuss im EU-Parlament. Nur wenige Monate nach ihrem Ausscheiden aus dem Parlament war sie für die Londoner Börse tätig. Das zwei Beispiele. Es gibt noch weitere.
Was schlägt Transparency International denn vor, um das Konfliktpotenzial zu mindern?
Also Transparency fordert, dass nach dem Abgang aus der Kommission oder dem Parlament eine längere Übergangsfrist gelten soll. Die Kommission hat bereits eine solche Frist. Aktuell gelten 18 Monate. Nach der Affäre rund um Barroso und Goldman Sachs hat der aktuelle Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bekannt gegeben, dass er diese Frist verlängern möchte auf 2 Jahre. Das Parlament aber kennt solche Fristen überhaupt nicht. Und das ist doch eher erschreckend. Dort scheint es auch keine Bestrebungen zu geben, hier etwas daran zu ändern.
Aber mindestens bei der EU-Kommission sind solche Bestrebungen im Gang. Heißt das, das Problem ist schon als solches erkannt?
Ich würde sagen ja und nein. Ja, eben weil Juncker die Fristen verlängern möchte und weil er auch selber sagt, dass die EU-Kommission weltweit führend sein soll, wenn es um solche Regeln geht. Jetzt kommt aber das Aber bzw. das Nein. Auch mit diesen längeren Fristen bleibt die Kommission hinter den Besten zurück, also hinter dem selbst gesteckten Ziel. Kanada zum Beispiel, dort gilt während 5 Jahren ein striktes Verbot für Tätigkeiten bei einer Lobbyorganisation. Also die Kommission kann noch besser werden, das Parlament erst recht.
Informationen von EU-Korrespondent Oliver Washington direkt aus Brüssel. Bergschuhe, Eispickel, Seile, Karabinerhaken. Alles, was es braucht zum Bergsteigen, gab es bei Eiselin Sport, dem ersten Bergsportartikelverkäufer der Schweiz. Bis heute, nach vielen Jahrzehnten, schließt Eiselin seinen letzten Laden hierzulande. Die Konkurrenz ist zu groß geworden. Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher schaut zurück, zusammen mit dem Gründer Max Eiselin, heute 85 Jahre alt.
Max Eiselin, geboren 1932, wächst in Kriens-Luzern auf. In einfachen Verhältnissen, wie er sagt. Mit dem Pilatus vor der Nase wandert und klettert er schon als Kind. Nach der Schule zieht es ihn für Bergtouren ins Ausland. In Italien, Österreich und Frankreich entdeckt er neuartige Eispickel und Leichtmetallkarabiner.
Und das habe ich dann alles locker, eigentlich nicht für einen Handel zu machen, sondern für mich selber zu brauchen und für meine Bergkameraden. So hat das angefangen.
Bald spricht sich das herum. Bergsportler aus der ganzen Schweiz melden sich bei ihm, sodass er 1954 im Alter von 22 Jahren damit beginnt, diese Produkte auch außerhalb seines Freundeskreises zu verkaufen.
Ich hatte damals noch kein Ladenvermögen, sondern mir das in der elterlichen Wohnung hat mir das erledigt.
Gewinn macht Max Eiselin nicht, er gibt die Produkte zum Einstandspreis weiter. Die Nachfrage nimmt aber weiter zu. Eiselin entschließt sich darum, den ersten Eiselin-Sportladen zu eröffnen. In Luzern. Und er wandert weiter. Zu dieser Zeit peilt er nicht weniger als einen Weltrekord an. Als Expeditionsführer will er ein Schweizer Team auf den Daulagiri-Berg im Himalaya-Gebiet führen. Mit 8200 Metern der damals höchste noch unbezwungene Berg der Welt.
Und dann hat es dann auch ganz gute Kaderte. Wo gesagt haben, der ist unmöglich, der Berg, den kann man nicht machen. Und dann hat es bei meinen Kameraden und mich natürlich gereizt, da erst recht zu gehen und zu schauen, ob der nicht zu machen sei.
Und tatsächlich, 1960 im zweiten Anlauf ist er zu machen. Max Eiselin und sein Team erlangen Weltruhm, was sich auch positiv auf die Geschäfte auswirkt. Die Kunden strömen in Scharen in seinen Laden und lassen sich vom Profi höchstpersönlich beraten.
Ich hatte können sagen, mit den Nylonseilen habe ich die und die Eiswand gemacht. Und so ist das natürlich eine sehr persönliche Bedienung von den Kunden.
Dann in den 1960er und 70er Jahren expandiert Eiselinsport in weitere Schweizer Städte. Zürich, Bern, Biel, Basel, Moutier. Mit dem Geschäft geht es steil bergauf. Bis etwa zur Jahrtausendwende. Dann beginnt der langsame, aber stetige Abstieg.
Ganz allgemein ist einfach eine riesige Übersättigung vom Markt da. Dadurch kann der Preis gar nicht gehalten werden. Das ganze Jahr gibt es Ausverkauf, Weihnachtsausverkauf schon im November, wo früher Mitte Jänner war. Und da ist die Chance, dass man Geld verdienen kann, sehr klein geworden.
Vor allem die grossen und billigen Geschäfte machen dem kleinen Eiselinsport zunehmend zu schaffen.
Und mir kommt sich selber auch schlecht vor, wenn wir unseren Kunden für etwas 100 Franken heuschen müssen, wo er im Deutschen aussen, wenn er es wüsste, halt für 70 Franken kann haben.
Und so kommt es, wie es kommen muss. Eiselinsport schließt nach und nach seine Läden in der Schweiz, heute den letzten in Bern. Max Eiselin gibt offen zu, dass er darüber traurig ist. Aber
beim Geschäft kann man halt nicht emotional denken, sondern schlussendlich ist es der Franken, der befehlt. Und wenn kein Gewinn mehr rausschaut, dann ist es doch bodenbös.
Sein Sohn, der vor 5 Jahren die Geschäftsleitung übernommen hat, will Eiselinsport künftig nur noch im deutschen Lörrach betreiben und den Fokus stärker aufs Internet legen. Das Schweizgeschäft dagegen ist im Tal angekommen. Was Senior Max Eiselin bleibt, sind viele Erinnerungen und sein grosses Hobby, das Bergsteigen.
Natürlich nicht mehr so steil und schwierig wie früher. Mehr so Grasdouren als Felsdouren. Das ist natürlich ein Hobby, das einem bleibt. Ne?
Außerdem wohnt er heute im luzernischen Udligenswil mit Blick auf den Pilatus, das Schreckhorn, die Jungfrau, den Mönch, Glärnisch und Santis. Alles Berge, deren Gipfel er einst stürmte.
Andi Lüscher hat Max Eiselin besucht. Es ist 9:09. Grüne und SP sprechen sich gegen den Straßen- und Agglomerationsfonds NAF aus. Der Fonds nehme zu viel Geld aus der Bundeskasse, das in den Straßenbau fließe, sagen sie. Doch in der Westschweiz ist die Stimmung etwas anders. Dort engagieren sich auffällig viele linke Politiker für den Straßenfonds, über den wir am 12. Februar abstimmen. Warum das? Inlandredaktor Samuel Burri.
Daniel Brela ist unübersehbar, wie er da vor dem Bundeshaus steht. Der grüne Nationalrat ist ein Berg von einem Mann und seine Meinung ist unverrückbar. Brela unterstützt den Straßenfonds NAF wegen der Agglomerationsprogramme. Der grüne Abweichler warnt vor einem Nein zum Fonds.
Si donc le fonds passe pas, on va se retrouver avec une situation où tous les projets qui viennent d'être déposés seront bloqués.
Alle Projekte würden dann blockiert, so der ehemalige Bürgermeister von Lausanne. Dazu gehört in den Städten und Agglomerationen auch der öffentliche Verkehr, etwa die geplante Metrolinie M3 in Lausanne. Der Bund würde 40% daran bezahlen. Ohne Bundesgeld, also keine M3, Monsieur Brela?
Alors c'est possible à condition que le canton et les communes décident de mettre le 40% manquant. Mais on sait qu'avec les problèmes financiers actuels, c'est pas naturellement ce qui se fera.
Falls Kanton und Gemeinden das Geld aufbrächten, könne man eine M3 schon bauen, so Brela. Aber bei der aktuellen Finanzsituation sei dies unwahrscheinlich. Sogar Straßenprojekte bringen die Grünen ins Grübeln. In Neuenburg rechnet man mit 1,2 Milliarden Franken aus dem Straßenfonds. Die Hauptstraße zwischen Neuenburg und Löhlockel wird zur Nationalstraße. Umfahrungen und Sanierungen bezahlt der Bund. Darum sind alle Parteien in Neuenburg für den NAF. Die Grünen beschlossen Stimmfreigabe. Welcher Lokalpatriotismus, den nicht alle im linken Lager gutieren. Etwa die grüne Nationalrätin Lisa Madson. In Bern ist sie zu Fuß unterwegs. In ihrer Heimatstadt Genf flitzt die jüngste Nationalrätin auf dem Velo rum. Sie versteht die NAF-Befürworter in der Partei nicht.
J'ai de la peine à comprendre que la gauche s'engage dans une campagne qui va contre notre programme.
Gegen das Parteiprogramm werden Einzelinteressen über den Umweltschutz gestellt. In der grünen Fraktion im Bundeshaus ist Lisa Madson die einzige von 5 Westschweizern, die gegen den Straßenfonds kämpft. Die Agglomerationsprogramme, die würden auch ohne NAF weitergehen.
Je dis que les projets d'agglomération peuvent se poursuivre sans ce fonds-là. Ce projet, il est mauvais et il ignore l'urgence climatique. On ne peut pas le soutenir en tant que Vert.
Der NAF sei schlecht und ignoriere den Klimawandel. 90% des Fonds kommt den Nationalstraßen zugute, ein Zehntel fließt in die Agglo-Projekte und damit auch in den öffentlichen Verkehr. In der Westschweiz hat der Straßenfonds allgemein weniger Gegner als in der Deutschschweiz. Oft hört man, es sei nun an der Zeit, dass auch die Romandie von Bundesgeld profitiere. Die Romans seien zwar nicht vergessen gegangen, aber sie seien im Hintertreffen, sagt Daniel Prela.
Ils ont pas été oubliés, ils ont pris du retard.
Oui, en Romandie, on a du retard sur le rail, ça c'est sûr.
Diese Verspätung bestätigt auch Lisa Madson. Während Zürich oder Bern mit Bundeshilfe ein potentes ÖV-Netz aufbauten, ging in der Westschweiz lange wenig. Prela und Madson, beide Grünen, wollen den öffentlichen Verkehr in der Romandie fördern. Der eine mit dem Straßenfonds, die andere ohne.
Wohin steuert die Welt? Eine Frage, die in diesem Monat an Brisanz gewonnen hat. Denn seit Jahresbeginn zeigt sich immer deutlicher, dass nichts mehr so sein muss, wie es war. Das liegt vor allem auch an Donald Trump, der als neuer Präsident der USA seinem Land einen radikalen Kurswechsel verordnen will. Und so andere zum Neudenken zwingt. Aber beginnen wir von vorne. Thomas Zuberbühler mit den Worten des Monats Januar.
Please raise your right hand and repeat after me.
Da steht er, die rechte Hand erhoben, der kalte Wind im Gesicht.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
So weit, so gewöhnlich. Doch dann sagt Donald Trump, nach welchen Grundsätzen er die USA in die Zukunft führen wird.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Amerika zuerst. Der Weltführer konzentriert sich auf sich selbst, will nicht mehr überall die Fäden ziehen. Und die Welt fragt sich, wer übernimmt jetzt?
Ladies and gentlemen, the President of the People's Republic of China.
Chinas Staatspräsident Xi Jinping spricht im Januar am WEF in Davos zur Welt und nimmt die Rolle offenbar an. Ausgerechnet China, jahrzehntelang das Land der Abstottung als neue Zugkraft der globalen Gemeinschaft.
Gaobaohuzhuyi.
Wer sich isoliere, schütze sich zwar vor Wind und Regen, sperre aber auch Licht und Luft aus. In einem Handelskrieg gäbe es keine Gewinner, mahnte er wenige Tage, nachdem Donald Trump das Präsidentenamt übernommen hatte, vertauschte Rollen auf der Weltbühne. Eine neue Interpretation seiner selbst sucht bekanntlich auch Großbritannien. Es will nicht mehr Teil der EU sein, aber doch noch mit der EU geschäften. Jetzt geht's darum, zu verhandeln. Und Premierministerin Theresa May fährt im Januar schon mal die Krallen aus.
No deal for Britain is better than a bad deal for Britain.
Kein Vertrag sei besser als ein schlechter Vertrag, erklärt sie. Ihre Rede wird auch in der Schweiz mit großem Interesse verfolgt, vor allem von jenen, die den Bundesrat und das Parlament für ihre lasche Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative kritisieren. An der Delegiertenversammlung der SVP ist der Groll auch zum Jahresbeginn noch immer gross.
Es ist nicht das, was wir beschlossen haben.
Das ist der Volkswille komplett, also eine absolute Katastrophe.
Und trotzdem beschließen die Delegierten, auf ein Referendum zu verzichten. Dafür leisten andere Widerstand. Willi Vollenweider zum Beispiel von der armeefreundlichen Gruppe Giardino ergreift im Januar zusammen mit einem politischen Potpourri von ganz links bis ganz rechts das Referendum gegen die Umsetzung.
Wissen Sie, wenn Sie in ein Rettungsboot steigen, dann fragen Sie auch nicht, welche Parteizugehörigkeit die anderen Insassen haben. Es geht hier tatsächlich um eine Rettungsaktion.
Bei so viel Weltpolitik und Richtungsfragen könnten andere Ereignisse glatt vergessen gehen, obwohl sie nicht weniger kolossal sind.
Eines Tages werden wir alle sehr stolz sein, dass auch zu unseren Zeiten mal was gebaut wurde, wo Menschen vielleicht in 50 und 100 Jahren noch sagen, guck mal, das war damals im Jahre 2017 am 11. Januar.
Schwärmt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Denn in Hamburg geht die Elbphilharmonie auf, das Konzerthaus im Hafen, bei dem sich viele fragten, wird das wirklich irgendwann fertig? Entworfen von den Schweizer Architekten Herzog und Dömeron. Und ja, da war natürlich auch noch das da.
Die Vorhand von Federer auf der Linie! Das, meine Damen und Herren, ist der Viertelblutte Wahnsinn! Der 18. Grand Slam-Titel für Federer! Und niemand hat ihm das zugetraut. Niemand!
Federers unglaubliches Comeback. Eigentlich der perfekte Zeitpunkt für seinen Rücktritt.
Es ist wirklich ein bisschen kitschig schon fast und darum lässt sich es überlegen natürlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben nicht ein Wort darüber geredet.
Und deshalb spiele er vorerst noch weiter. Doch wie lange noch? Es sind die kleinen und die großen Fragen, die im Januar zu denken gaben.
Highlights von diesem Monat. Thomas Zuberbühler hat sie zum Tönen gebracht. Es ist gleich eins. Gleich liefern sich auf SRF 1 und 4 ein Befürworter und ein Gegner der erleichterten Einbürgerung ein Duell um die besseren Argumente. Die Abstimmungskontroverse. Nach den Schlagzeilen mit Dominik Rolli.
Die europäischen Wälder haben mehr Potenzial als gedacht, dem Klimawandel Gegensteuer zu geben. Eine Studie niederländischer Forscher kommt zum Schluss, dass bis zu 20% des CO2-Ausstoßes der EU durch die Wälder kompensiert werden könnten. Derzeit geht man von etwa 13% aus. Wenn EU-Politiker ihr Amt abgeben und etwa in die Wirtschaft wechseln, gäbe es kaum Regeln, die Interessenkonflikte verhindern, das sagt die Organisation Transparency International. Viele ehemalige EU-Parlamentarier arbeiteten heute als Lobbyisten, die Auflagen seien zu lasch. Zuletzt sorgte der Wechsel des ehemaligen EU-Kommissionschefs José Manuel Barroso zur Investmentbank Goldman Sachs für Aufsehen. Homosexuelle Männer dürfen ab Juli Blut spenden, vorausgesetzt, sie haben in den letzten 12 Monaten keinen Sex mit anderen Männern gehabt. Das hat die Aufsichtsbehörde Swissmedic bewilligt. Seit dem Aufkommen von AIDS durften Männer kein Blut mehr spenden, wenn sie ab 1977 Sex mit anderen Männern hatten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.